HR Info. Politik.
Die Auslandskorrespondenten der ARD sind das Rückgrat unserer Berichterstattung in allen Programmen. Im Ersten, besonders natürlich in der Tagesschau und in den Tagesthemen, aber natürlich auch für die ganzen ARD-Hörfunkprogramme und damit auch für HR Info. 31 Auslandsstudios auf fast allen Kontinenten gibt es und ein paar davon werden auch vom Hessischen Rundfunk betrieben. Unter anderem das in Los Angeles an der US-Westküste. Und dort kommt es jetzt zu einem Korrespondentinnenwechsel. Ich bin Andreas Rippel. Los Angeles, das ist Hollywood, das sind die Stars dort, rote Teppiche, das ist Umweltpolitik, das sind die Themen aus dem Silicon Valley, Apple, Google, Facebook und vieles, vieles mehr. Und das ist Nicole Markwald, unsere Korrespondentin in Los Angeles. Hallo Nicole.
Hallo.
Nicole, du bist unsere bisherige Korrespondentin in Los Angeles. Ab diesem Sommer wird Katharina Wilhelm deine Aufgabe übernehmen. Und Katharina, auch dir hallo.
Hi.
Ich freue mich, dass du da bist. Ich möchte mit euch beiden reden über das Korrespondentenleben, über Amerika, wie du es erlebt hast, Nicole, und über das Amerika, das dich erwartet, Katharina. Korrespondentin werden ist eine aufregende Sache. Wie geht's dir damit? Was hast du so die letzten Wochen gemacht, um dich vorzubereiten?
Also klar, das ist auf jeden Fall eine aufregende Sache. Man muss natürlich ein bisschen vorab noch das ein oder andere tun, zu irgendwelchen Ämtern rennen, denn tatsächlich ist das ja ein richtiger Auszug, ein Wegzug aus Deutschland. Also insofern war ich viel damit beschäftigt. Und das andere Auge hat sozusagen weg vom Amt geschielt in Richtung USA, ein bisschen Nachrichten verfolgt natürlich, was da gerade los ist. Das gehört natürlich auch zur Vorbereitung, zum Korrespondentendasein dazu.
Wir werden da gleich noch ausführlich drüber reden. Zurück zu dir, Nicole. Weißt du noch, wie das war, als du dieses Studio in Los Angeles übernommen hast?
Ich kann mich da total gut dran erinnern, obwohl es jetzt schon über 6 Jahre her ist. Es war dann doch eine sehr lange Zeit hier in L.A. Und zwar kam ich unter besonderen Umständen nach Los Angeles, unter anderen Umständen nämlich hochschwanger, habe hier mein erstes Kind bekommen. Das war so wirklich US-Nahkultur hier in so einem Krankenhaus und einmal sich damit zu beschäftigen, wie das läuft mit den Arztrechnungen, diese unfassbaren Summen, die dann in den Briefen stehen, die man nach Hause bekommt. Und habe dann, als mein Kind 3 Monate alt war, wie so eine amerikanische Frau das hier macht im Arbeitsleben, diesen Job angetreten und dachte so, ach, Deutschland mit dem Jahr Elternzeit, das muss man auch so hinkriegen. Ging auch, aber war echt nicht einfach und war nicht ohne. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe damals in der Nähe des Büros gewohnt und bin wirklich morgens um 6:50 ins Auto, die 5 Minuten schnell mit dem Auto gefahren und habe dann angefangen zu arbeiten, weil der Zeitunterschied, der beschert einem ja hier wirklich einen ganz besonderen Arbeitstag. Also es gibt 2 Stoßzeiten im Prinzip. Das ist einmal morgens, wenn es hier morgens um 7 ist, ist es 16 Uhr in Deutschland. Also da machen fast alle schon Feierabend in den Redaktionen. Aber das ist die Möglichkeit, wo man miteinander telefonieren kann, wo die Aufträge da sind und man durch die Mails geht oder die Anrufe scannt und sagt, okay, das wollen wir noch für heute haben, das sollt ihr für morgen machen und so weiter. Und dann arbeitet man vor sich hin und wird eigentlich nicht mehr groß belästigt, weil wie gesagt, in Deutschland die meisten im Feierabend sind.
Genau.
Und dann gibt es so eine Flaute am Nachmittag. Und dann, wenn es bei mir abends ist, also 20 Uhr hier in Kalifornien, ist 5 Uhr in Deutschland. Das ist die Zeit, wo die ersten Frühsendungen beginnen, wo man die ersten Live-Talks macht, wenn es Themen gibt, die besprochen werden sollen oder Aufzeichnungen macht. Also das hat, glaube ich, eine Weile gedauert, bis ich mich an diesen Rhythmus gewöhnt habe und dann nachmittags um 3, wenn mal Flaute war, auch guten Gewissens sagen konnte, okay, ich weiß, dass ich heute Abend noch 2 Gespräche machen werde. Ich kann jetzt nach Hause gehen. Das ist okay. Ich muss mich dafür nicht schlecht fühlen, weil ich finde, als Korrespondent hat man immer diese Angst, was zu verpassen. Und wir rennen ja hier eh immer hinterher, weil Deutschland 9 Stunden voraus ist. Also dieses Gefühl, man hetzt den deutschen Nachrichten hinterher, diesen deutschen Rhythmus, das verlässt einen tatsächlich die ganzen Jahre nicht, Katharina.
Ja,
aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran. Ja.
Das wird dein neuer Arbeitsalltag sein, Katharina. Nicole, du kommst aus Brandenburg, du warst immer schon an den USA interessiert, du warst als Au-pair dort, hast Praktika gemacht, hast auch deine erste Berührung mit dem Medium Radio dort gehabt, hast dort sogar studiert, warst auch schon mal Korrespondentin in Washington für 2 Jahre für den Hessischen Rundfunk und dann eben in Los Angeles ab 2013. Mit welchen Erwartungen bist du an die US-Westküste gegangen damals?
Es war ehrlich gesagt total kurios, weil ich die US-Westküste als Arbeitsort für mich nie auf dem Schirm hatte. Ich habe mich nie sonderlich für Kalifornien interessiert und die Westküste, ich habe das immer abgestempelt. Ah ja, Hollywood, Stars und Klatsch, das war nicht so meins. Und ich dachte im ersten Moment, ist das jetzt mein Ding? Muss ich mich jetzt mit den Celebrity-Pärchen rumärgern? Und ja, auch das ist Teil dieses Jobs. Aber für mich hat sich da wirklich eine völlig neue Welt aufgetan. Und das passierte schon, bevor ich mich überhaupt für diesen Job beworben habe. Sonst hätte ich das gar nicht gemacht, weil ich mal zur Vertretung hier war, ganz kurzfristig in dem Studio für 2 Wochen. Und festgestellt habe, gerade nach Washington, wie abwechslungsreich das hier ist. Weil in Washington dreht sich tatsächlich ja fast alles um die Politik. Und ich würde mal sagen 80% und 20% füllt man mit Dienstreisen an andere Orte der USA. Aber es geht hauptsächlich um Demokraten, Republikaner, Kongress, Präsident. Das war unter Obama so und das ist, glaube ich, jetzt unter Trump noch viel stärker so. Hier an der Westküste macht man ja Hollywood, man macht ganz viel Silicon Valley, man macht Natur. Berichterstattung im Sinne von Waldbrände, der Ozean, Wasserqualität. Man macht die Grenzberichterstattung, die natürlich unter dem Präsidenten Trump nochmal an Bedeutung dazu gewonnen hat. Und ich habe einfach sehr schnell gemerkt, Moment mal, das ist eigentlich verglichen mit Washington viel spannender. Und habe mich dann total gefreut, dass es mich hierher verschlagen hat und habe diese Zeit wirklich sehr genossen.
Und es war spannender? Haben sich die Erwartungen erfüllt?
Total. Also ich kann gar nicht sagen, dass ich mit so ganz konkreten Erwartungen hierher gegangen bin. Also es ist nicht so, dass ich zum Beispiel wie andere Korrespondenten, und das ist auch schön, dass es das gibt, so spezielle Themenfelder habe. Sondern ich mache dies gerne und das gerne und ich langweile mich sehr schnell. Deswegen kommt mir dieser Beruf auch sehr entgegen, weil ich mich jeden Tag mit was anderem befassen kann. Und das finde ich sehr schön. Man ist so ein bisschen Halbexperte in ganz vielen Sachen. Man ist halt kein Vollexperte, aber für mich, mir kommt das sehr entgegen. Und ich habe mich dann doch gewundert, wie intensiv ich mich mit so sozialen Themen auseinandersetzen musste. Also das ist natürlich das Thema Obdachlosigkeit, was mich von Anfang an begleitet hat, was ich 2012, als ich herkam und 2013, als ich an den Job angefangen habe, ist mir das schon so ins Auge gestochen, wie viele Obdachlose es in Los Angeles gibt. Und das ist über die Jahre noch extrem viel schlimmer geworden. Und ich habe sehr viele Geschichten dazu gemacht. Nicht nur Obdachlosigkeit hier in L.A., wo man denken könnte, ach naja, L.A. ist eine Riesenstadt und es gibt Skid Row und es gibt schon seit Jahrzehnten und da hängen die halt rum und Drogen. Nein, Obdachlosigkeit ist nach der Finanzkrise 2008, 2009 natürlich ein Thema für ganz normale Mittelklassefamilien geworden. Weil wenn der Job wenn der Job flöten geht und das Haus noch nicht abbezahlt ist, dann sitzen Familien ganz schnell auf der Straße. Beziehungsweise sitzen sie erstmal in ihrem Auto oder bei Verwandten oder in irgendwelchen Motels und irgendwann sitzen sie auf der Straße. Und das kann ganz schnell gehen. Und das war mir gar nicht klar, wie dünn diese Linie tatsächlich ist zwischen normalem Wohlstand oder wir kommen über die Runden hinzu, wir schaffen es nicht mehr, wir sitzen auf der Straße und müssen in eine Food Kitchen gehen, um uns da was zu essen geben zu lassen.
Besonderes Thema auch bei dir, du hast dir diesen Grenzzaun nach Mexiko angeschaut, dieses Thema Migration in die Vereinigten Staaten. Was hast du damit gebracht?
Ja, also für mich war das, es ist völlig augenfällig, wenn man hier in Kalifornien unterwegs ist. Man sieht unglaublich viele Leute lateinamerikanischer Herkunft. Viele sprechen sehr gut Englisch, beziehungsweise sprechen Englisch, das ist ihre einzige Sprache. Andere können ganz, ganz wenig Englisch nur sprechen. Da ist klar, die sind vielleicht noch nicht so lange hier oder sie haben es nie gelernt, weil es nie nötig war. Und das Thema Grenze, Grenzzaun hat natürlich an Brisanz gewonnen mit dem Wahlkampf von Donald Trump, der damals schon gesagt hat, er möchte eine Mauer bauen. Und dann, wenn man hier in Kalifornien mal in den Süden fährt, nach San Diego, da ist der Grenzzaun zu Tijuana, zu Mexiko, dann sieht man, da gibt es halt nicht eine Mauer, aber es gibt einen Zaun, der fast unüberwindbar ist. Es gibt einen Riesenzaun, dann so eine Art Zwischenland und dann einen zweiten Zaun. Und da versuchen Leute tatsächlich rüber zu klettern, aber es gelingt ihnen in den seltensten Fällen, weil die Border Patrol da natürlich sehr aufpasst. Es gibt halt, wenn man weiter östlich schaut, in Kalifornien noch, da kommt halt Wüste und bergiges Gebiet und dann Arizona und Texas. Da kommen natürlich Gebiete, die nicht so eng kontrolliert werden wie hier in der Nähe von San Diego. Mhm. Und da gelingt es Menschen auch quasi über die grüne Grenze zu kommen. Das sind diese Fälle, von denen man hört, wo Leute einfach dann in die USA marschieren, tagelang unter schlimmsten Bedingungen und wo auch immer wieder Menschen zu Tode kommen, weil sie diesen Marsch nicht durchhalten. Auf alle Fälle war ich da, habe mir das angeschaut und war dann auch einen Tag in diesem sogenannten Friendship Park, der ist in der Nähe von San Diego. Das ist so ein kleiner Park direkt an der Grenze, wo jedes Wochenende Gottesdienste abgehalten werden und zwar auf beiden Seiten. Also es gibt einen Pastor auf der mexikanischen Seite, einen auf der amerikanischen und man hält dann einen gemeinsamen Gottesdienst und das ist der Ort, wo sich getrennte Familien treffen können. Das heißt, Familien hier in den USA oder ein Familienteil, wer auch immer hier ist, geht in diesen Park und der ist nur für ein paar Stunden am Samstag und am Sonntag geöffnet. Setzt sich dahin und wartet auf ein anderes Familienmitglied oder seine Frau und die Kinder, das habe ich persönlich selbst erlebt, die dann eben auch dahin kommen und dann unterhält man sich durch diesen Zaun. Also die haben sich dann so Campingstühle mitgebracht und haben sich an diesen Zaun gesetzt, der sehr engmaschig ist. Also wenn ihr euren kleinen Finger anguckt, den könnt ihr so durchstecken. Also man kann so... Fingerspitze kann Fingerspitze berühren. Das ist aber alles. Und ich habe diesen einen Vater gesehen, der dann mit dem Kopf an den Zaun gelehnt war und seine Frau auf der anderen Seite hat genau das Gleiche gemacht. Die haben sich dann unterhalten, aber eben so leise, dass andere das nicht verstehen konnten und der mir erzählt hatte, dass er das seit Monaten macht. Seine Frau ist in Mexiko und bekommt keine Einreisegenehmigung und auch seine Kinder sind in Mexiko. Und das ist deren Familienleben und diese Geschichten gibt es zuhauf und wenn man das dann wirklich selbst mal erlebt und sich mit Menschen unterhält, die das betrifft, das ist, ja,
das geht unter die Haut. Schwer. Das geht unter die Haut. Diese Geschichten gibt es, weil es diesen Präsidenten gibt, Donald Trump. Wir kamen vorher von einem anderen Amerika, einem Amerika von Barack Obama. Jetzt ein neuer Präsident. Du hast über die Wahl berichtet. Du hast erlebt und auch berichtet, wie sich das Land verändert hat. Wie würdest du das beschreiben?
Also für mein Empfinden und ich bin jetzt... Du hast es am Anfang erwähnt, ne? Ich war nach dem Abitur als Au-pair hier in den USA. Ich habe hier mal studiert, ich habe Praktika hier gemacht. Also seit Mitte der 90er bin ich immer wieder regelmäßig hier. Und mein Gefühl ist schon, dass das Land roher und der Umgang miteinander roher geworden ist. Und dass Dinge, die früher unter so einem Mantel von Freundlichkeit versteckt wurden oder runtergedrückt wurden, dass die jetzt offen zutage treten. Also, dass man sich eben traut, jemanden blöd anzumachen, wenn einem was nicht passt. Oder wenn einem die Hautfarbe eines anderen nicht passt. Dass Leute sich bestärkt fühlen, diese Gedanken zu äußern, weil sie das Gefühl haben, im Weißen Haus gibt es für diese Art von Haltung Rückendeckung. Und ich habe das Gefühl, dass das Miteinander auch vorsichtiger geworden ist. Man unterhält sich nicht einfach mal so flapsig über die Politik. Man checkt erstmal, ist es möglicherweise ein Trump-Wähler? Muss ich jetzt zurückhaltend sein mit meiner politischen Meinung? Oder sind wir auf einer Ebene? Können wir uns austauschen? Das geht relativ schnell. Und das sind so ein paar ganz subtile Fragen. Und dann weiß man eigentlich, wo der andere steht.
Und oder man hat aber eine Schere im Kopf schon. Man hat da eine Schere im Kopf.
Absolut. Und mich, wisst ihr, woran mich das erinnert? An die DDR. Weil ich bin ja im Osten aufgewachsen. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich wusste als Teenager, dass es die Stasi gibt. Und dass es eben Parteifunktionäre gibt und man ist erstmal vorsichtig gewesen in seinem Urteil und checkt erstmal. Genau daran erinnert es mich und das finde ich fatal.
Krasse Geschichte, genau. Du hast auch viel Tolles erleben dürfen, du hast über Star Wars berichten dürfen, du hast tolle Reisen gemacht. Was waren so die echten Highlights?
Also wo du Star Wars ansprichst, das war ein Highlight, weil nach vielen, vielen Jahren von relativ schlechten Filmen hat Disney sich der Geschichte ja wieder angenommen und hat eine neue Trilogie veröffentlicht und als der erste Film dieser neuen Trilogie rauskam, gab es einen riesen Empfang hier in Downtown Los Angeles, da am Chinese Theater, wo auch die Oscar-Verleihung ist und ich kenne das also, dass die Straße abgesperrt wird, dass der Verkehr umgeleitet wird, dass Leute da am Zaun stehen und am Zaun rütteln und Prominente sehen wollen. Aber ich glaube, die Star-Wars-Premiere hat das alles noch getoppt. Die Sicherheitsmaßnahmen waren stärker, der rote Teppich war länger, die Polizisten waren mehr. Es war alles noch eine Runde größer. Und dann habe ich die tatsächlich alle gesehen, Harrison Ford. Und das ging mir schon nahe, obwohl ich überhaupt kein Star-Wars-Fan bin. Aber ich bin zu einem Star Star-Wars-Halbexperten geworden in diesen Jahren. Das nehme ich schon mit. Also das war definitiv ein Highlight. Andere Themen-Highlights sind natürlich die Reisen. Also jeder, der Korrespondent wird, reist gern. Ich glaube, das ist einer der Gründe, weshalb man gern Korrespondent werden möchte.
Das muss er auch tun. Er muss ja das Land kennenlernen.
Richtig, weil man sich Land und Leute eben vorknöpfen muss und angucken muss und unterhalten muss und sie treffen muss. Und ich hatte eine Reise, da habe ich ein Feature gemacht über den Denali Nationalpark in Alaska. Das war im Rahmen von 100 Jahre Nationalparks. Also die USA haben seit jetzt inzwischen über 100 Jahren dieses System der Nationalparks. Einfach wunderschöne Naturschätze, die so geschützt werden. Und das ist eine ganz tolle Errungenschaft. Und im Rahmen dessen war ich in Alaska, weil Alaska auch zu unserem Rechtsgebiet gehört. Aber wir da natürlich nicht so oft hinkommen. Es ist sehr weit weg. Die Themen sind jetzt nicht tagesaktuell jeden Tag, dass irgendwas in Alaska berichtenswert wäre. Für das deutsche Publikum, weil das muss man ja immer im Hinterkopf behalten. Aber da war ich im Denali Nationalpark und habe einen Flug mitgemacht auf so einen Gletscher in so einem kleinen Flugzeug und wir sind dann da oben im Schnee gelandet und die Aussicht war bombastisch und natürlich diese Naturspektakel, die packen einen schon. Also das ist toll, sowas zu erleben und sowas mal gesehen zu haben. Das hat mich schon sehr beeindruckt.
Vielen Dank bis hierhin, Nicole. Katharina, das alles ist dein Leben in Kürze.
Also es hört sich natürlich sehr gut an, wie ein Verkaufsgespräch quasi, das ich ja jetzt oder das wir ja nicht mehr führen müssen. Also insofern nochmal vielen Dank für die schöne Einleitung, Nicole. Es klingt natürlich alles sehr, sehr gut und genau das hoffe ich natürlich auch, dass es auf mich zukommt. Inklusive vielleicht noch einer Star Wars Premiere. Das wäre doch toll. Aber ich fürchte, das ist
garantiert. Ja. Da wird ja immer weiter produziert.
Irgendwas gibt's immer noch, genau.
Du musstest viele Probleme lösen auf dem Weg, Korrespondentin in Los Angeles zu werden. Welche zum Beispiel?
Ja, Probleme, sagen wir mal so, ich muss auch noch ein bisschen Probleme lösen. Es ist halt dann doch was anderes in die USA zu migrieren, sozusagen aus Deutschland. Und sagen wir mal so, es ist recht sportlich. Wir ziehen halt in die USA, haben aber noch kein Zuhause, weil die US-Amerikaner einfach eine ganz andere Politik fahren, was jetzt eben Umzug und Miete angeht. Die machen das viel kurzfristiger. In Deutschland hast du deine 3 Monate Kündigungsfrist und dann um Gottes Willen 3 Monate vor guckst du natürlich auch nach einer Wohnung. Das ist da nicht. Wir ziehen hin und haben quasi noch keine Adresse, wo wir ankommen. Wir schauen dann mal. Das ist so eines dieser Dinge, die jetzt noch
auf uns... Das muss man erst mal können, ne?
Ja, das kommt jetzt noch auf uns zu. Wir sind da aber ganz locker, gucken jeden Tag, was es gibt. Aber natürlich sind viele Dinge eben anders und Nicole hat es ja auch eben ganz wunderbar nochmal beschrieben. Also klar, das Gesundheitssystem, das auf einen zukommt, ist ganz anders. Man muss da erstmal schauen. Und so ist es auch tatsächlich ein bisschen mit dem Mietmarkt. Auch da die Summen erschlagen einen. Man versteht sehr viel besser, warum Menschen ticken, wie sie ticken oder warum es so große Probleme gibt. Und diese Schere zwischen Arm und Reich wirklich so wahnsinnig groß ist in den USA, wenn man sich die Mietpreise anschaut. Und gerade in den Küstengebieten ist das einfach nochmal ein bisschen anders. Viel, viel extremer. Und aber das nimmt man natürlich dann auch schon mal mit als erste Lebenserfahrung im Korrespondentenleben.
Wir haben eben schon gesprochen über dieses Land, diesen Präsidenten. Du wirst auch viel erklären müssen über dieses Land, über die Menschen, die diesen Präsidenten wählen, der sich so komisch verhält. Hast du da schon eine Erklärung? Hast du denn da schon eine Erklärung zurechtgelegt oder lässt du das alles mal auf dich zukommen und wirken? Und
ich habe natürlich eine Erklärung, warum Donald Trump gewonnen hat und die verkaufe ich dann gegen viel Geld. Nein, es ist ja immer noch so ein bisschen ein Trauma, dass nicht nur die deutschen, sondern auch die amerikanischen Medien da vor sich hertragen, warum hat Donald Trump gewonnen, auch wenn viele das gar nicht haben kommen sehen. Auch wir, glaube ich, in Deutschland, für uns war das ja alle irgendwie eine Überraschung. Also insofern, Erklärungsmuster seitdem versucht man irgendwie zu schauen. Ich habe kürzlich einen Funkkolleg gemacht, das ist ein Format im Hessischen Rundfunk. Tatsächlich habe ich mich eingehender mit Religion beschäftigt und genauer mit den Evangelikalen in den USA. Das sind ja Protestanten, die eine etwas, sagen wir mal, rechtere oder extremere Sichtweise oft auf viele Dinge haben. Und das Interessante ist tatsächlich, dass das eine große Wählergruppe ist von Donald Trump. Also man sagt, ungefähr 40% der Christen bezeichnen sich als evangelikal und von denen unterstützen ungefähr 75% Donald Trump, weil der ein bisschen ja Erfüllungsgehilfe, kann man sagen. spielt. Die haben sich unter anderem konservative Richter am Supreme Court gewünscht. Er hat das auch getan. Brett Kavanaugh zum Beispiel war ja eine große, große Sache, sehr umstritten. Aber sie haben ihm, und das ganz öffentlich, auch die Treue geschworen, gesagt, wenn er das eben alles tut, was er uns versprochen hat, dann gehen wir an der Wahlurne eben zu seinen Gunsten. Also wir geben ihm einfach die Stimme. Und tatsächlich kann man davon ausgehen, dass das auch eine starke Wählergruppe ist, die jetzt bei der nächsten Wahl, die ja dann anstehen wird und die ich ja dann auch mitbegleiten werde, dass das nochmal ausschlaggebend sein kann, tatsächlich, diese Evangelikalen. Das ist ein Erklärungsmuster. Generell muss man sagen, wir leben oder demnächst lebe ich dann auch in einem dieser Randgebiete, Küstengebiete, die gemeinhin ja als Blase bezeichnet werden. Und das stimmt auch ein bisschen. Die großen Metropolen sind ja oft viel, viel liberaler, sind demokratisch geprägt. Und da verliert man auch vielleicht nochmal schnell den Blick dafür, dass es auch Menschen gibt, die ganz anders ticken, ne? Die eben aber dann im Landesinneren wohnen. Und deswegen ist es so wichtig, auch für uns als Korrespondenten zu reisen, sich das Land anzuschauen, mit den Leuten zu sprechen, um eben genau diesen Blick und diese Vielfältigkeit auch irgendwie abbilden zu können.
Wobei du ja schon auch ein bisschen in eine Region gehst, die so ein bisschen ja, die Zukunft bringt. Da sind diese Technologiekonzerne, da geht es um autonomes Fahren, Sprachsteuerung ist heute bei uns auch schon selbstverständlich geworden, kam aber dann auch am Ende von dort. Auch Umweltpolitik spielt in Kalifornien nochmal eine ganz andere Rolle als in anderen Landesteilen. Was macht das für dich, in so ein Zukunftslabor zu gehen?
Das ist natürlich wahnsinnig spannend. Also tatsächlich ist das ja immer noch dort, gerade im Silicon Valley sitzt das Geld und sitzt eben auch ein kreatives Potenzial und sozusagen das Gehirn, so ein bisschen der USA. Also insofern ist es ganz spannend, dass wir da so nah dran sein dürfen, so nah wie eben dran sein dürfen, weil natürlich diese Konzerne auch jetzt nicht die Türen sehr weit offen lassen, sondern die geben sich auch oft genug verschlossen. Uns hat ein bisschen in die Hände gespielt, glaube ich, dass es eben Skandale gab, jetzt zum Beispiel zuletzt den Facebook-Datenskandal, also den größten eigentlich zu nennen. Und da wurden sie ja ein bisschen demütiger und insofern, glaube ich, müssen sie auch ein bisschen offener werden. Sie versuchen ja wirklich dafür zu werben, wieder um Vertrauen zu werben. Ja, aber
glaubst du, das wird passieren? Wir haben jetzt so eine Debatte, jeder schreibt bei Facebook alles unter Klarnamen, größter Hass und so weiter. Es gibt die Debatte, soll das erlaubt sein? Aber wirklich ändern tut sich da nichts. Wie siehst du das?
Es ist immer noch sehr schwierig. Also Facebook hat ja wirklich Besserung gelobt. Sie müssen auch etwas tun, gerade auch mit dem Blick auf die kommenden Wahlen. Da wird das auch wieder ein großes Thema sein. Stichwort natürlich auch Fake-Profile und das alles, was dazu gehört, Hate Speech, es ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen, denn natürlich sind nicht nur die Konzerne dran schuld, die stellen eben diese Plattform zur Verfügung und müssen sich aber natürlich auch daran beteiligen, dass das gelöst wird, dass es eben nicht so viel Hass auf diesen Plattformen gibt. Das eine, was sie tun oder was Facebook zumindest, Mark Zuckerberg immer betont, was er tun möchte, ist vor allem in Technik investieren, das ist eine der Antworten, die das Silicon Valley dann eben immer hat, klar. Das heißt, über KI, künstliche Intelligenz dafür zu sorgen, dass eben schwierige Inhalte, Hass-Postings und Gewaltdarstellung und ähnliches sofort gelöscht werden, weil eine KI das sofort erkennen kann. Derzeit müssen das ja oft noch ganz normale Menschen tun und das ist ja kein schöner Job und der ist ja auch hoch umstritten. Also das ist die eine Antwort aus dem Silicon Valley, wo man aber auch durchaus kritisch sein darf, ob das wirklich funktioniert. Das ist das eine. Das andere Problem haben wir in den USA, genauso wie in Europa, in Deutschland, dass die Strafverfolgungsbehörden es immer noch nicht schaffen, dem auch nachzukommen. Denn ich kann ja solche Hasskommentare beispielsweise anzeigen. Ich kann zur Polizei gehen. Aber dort fehlt nach wie vor entweder Know-how oder auch das Personal, um dem danach, dass dann eben dem nachgegangen werden kann. Also insofern glaube ich, das Problem liegt nicht nur bei den Konzernen. Und wir dürfen mit dem Finger auf jeden Fall auch nicht nur auf die Konzerne zeigen. Aber klar, zu unserer Berichterstattung gehört auch, dass wir genau nachfragen, was die eigentlich dagegen tun wollen.
Auf was freust du dich am meisten?
Ich finde, eine Sache ist schwierig zu nennen. Also vielleicht darf ich zwei nennen.
Okay.
Ja, als Ausnahme. Also das eine ist, wir haben, glaube ich, ein großes Klischee im Kopf über die USA. Und Nicole hat es ja eingangs auch so schön beschrieben. Also die Westküste und gerade L.A. empfinden wir mal als Hollywood und Glamour. Und dann sind da diese ganzen Promis und überhaupt die Amerikaner sind so oberflächlich. Und generell gibt es ja momentan so eine große Welle auch des Anti-Amerikanismus wieder in Deutschland. Und das eine, worauf ich mich freue, ist so ein bisschen so ein Klischee auch wieder zu entkräften, denn es gibt diese ganzen vielen anderen guten Geschichten, ja, und es gibt eben auch dieses andere Bild der USA. Also darauf freue ich mich zum einen, so ein bisschen dafür auch einzutreten, dass man ein anderes Bild zeigen kann. Und das Zweite, muss ich offen gestehen, als Filmstudentin, natürlich freue ich mich auch über Hollywood. Und ich freue mich über rote Teppiche. Und ich freue mich auch über Star Wars. Und ich freue mich über Star Trek. Und ich freue mich über all diese Dinge. Ich bin ein großer Serienfan und habe mich natürlich dezidiert mit viel, viel Netflix-Gucken vorbereitet auf meine Aufgabe. Nee, aber das ist natürlich ist es toll. Nirgendwo ist man näher dran an Hollywood als eben in Hollywood.
Und wir freuen uns auf ganz viele tolle Berichte von dir. Nochmal zurück zu Nicole. Du verlässt uns jetzt. Du hast dich entschieden, nicht zu uns nach Frankfurt zu kommen. Du wirst in den USA bleiben. Was hast du vor für dein weiteres Leben?
Gute Frage. Nächste Frage. Ja, das ist echt knifflig bei mir. Also das hängt mit meiner privaten Situation zusammen. Ich bin ja durch meine Zeit in Washington an einen Amerikaner geraten,
na sowas.
Den ich auch geheiratet habe, ja, und mit dem ich ja inzwischen zwei Kinder habe. Und für den ist es tatsächlich schwierig, in Deutschland zu arbeiten. Der ist Pilot. Das lässt sich nicht so einfach machen, dann als Pilot mal in Europa zu fliegen. Und deswegen haben wir entschieden, erstmal hier zu bleiben. Wir werden nach Texas ziehen, was ich auch nie gedacht hätte, dass ich das mal sage. Aber wir ziehen quasi, es gibt eigentlich nur einen Ort, in dem man ziehen kann nach Texas, nämlich nach Austin in die Hauptstadt. Da habe ich tatsächlich schon mal 2006, das ist echt lange her, ein journalistisches Austauschprogramm mitgemacht bei einem Radiosender dort und habe da in der Nachrichtenredaktion gearbeitet. Also ich kenne die Stadt ein bisschen, ich liebe die Stadt, ich war sehr, sehr oft da in den Jahren danach und ich freue mich. Das Einzige, womit ich hadere, ist die unfassbare Hitze da. Es ist wirklich wahnsinnig heiß in Texas. Aber im Gegensatz zu Deutschland gibt es überall Klimaanlagen und diese Misting-Fans, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind
ja
so riesige
toll.
Ventilatoren, wo so Wasser dann versprüht wird. Also einfach nur so, wie nennt man das? Als, wie aus so einer Sprayflasche wird so Wasser, kommt einem
so. Ich kenne das aus so Freizeitparks.
Ach, das ist ja, und das ist da an jeder Ecke, selbst in einem Café oder auf einem Festival. Es gibt im Oktober ein Musikfestival namens Austin City Limits. Da stehen die auch überall rum. Und es ist einfach eine kleinere Stadt, ein bisschen übersichtlicher, weil das habe ich halt schon jetzt gemerkt nach 6 Jahren L.A. mit 2 kleinen Kindern. Die Wege sind lang, der Verkehr ist grässlich, man verbringt wahnsinnig viel Zeit im Auto, die Leute wohnen weit weg und man sieht sich dann nicht so häufig, wie man es vielleicht gerne möchte. Und da freue ich mich drauf. Eine kleinere Stadt, ein bisschen übersichtlicher, mit sehr, sehr netten Menschen. Und beruflich, ich hole jetzt erstmal meine Elternzeit nach. Also ich werde jetzt erstmal, ich freue mich total drauf, zu Hause zu sein. Auch das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage. Mit den Kindern. Mein Großer fängt jetzt die 1. Klasse an. Und mein Kleiner ist erst gerade mal ein Jahr. Insofern habe ich da echt ein bisschen was aufzuholen.
Zeit für die Kinder und die Familie. Nicole Markwald, vielen Dank für so viele Jahre. Tolle Berichterstattung für HR Info und die anderen ARD-Programme. Und alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön. Und Katharina, dir auch toi, toi, toi. Aber wir sehen uns ja noch hier bei einer Übergabe.
Wir machen Staffelübergabe.
Ich freue mich zu hören. Ja, ich freue mich zu hören, was du draus machst. Es wird auf alle Fälle toll.
Dankeschön.
Das glaube ich auch. Viel, viel Erfolg für die neue Aufgabe. Viel Spaß, viele tolle Themen. Wir freuen uns auf deine Berichte hier in HR Info. Das war HR Info Politik. Heute eine Sendung zum Korrespondentenwechsel in Los Angeles. Das HR-Studio dort wird jetzt von Katharina Wilhelm geleitet, die hier bei mir sitzt. Wir verabschieden Nicole Markwald. Mein Name ist Andreas Rippel. Diese Sendung gibt es natürlich auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.